was wir jetzt in dieser Mittagszeit vortragen, ist nicht einfach nur irgendwie akademisch. Es hat mit unserem Leben zu tun. Im Hebräerbrief, auf den der Papst eingeht, wird die Situation in Gethsemane so geschildert, dass Christus mit lautem Schreien und unter Tränen seine Bitten vor Gott gebracht hat und dass er wegen seiner Ehrfurcht erhört worden ist. Wir stellen eigentlich keine Erhörung fest. Gott Vater hat ihn nicht vor dem Kreuzigungstod bewahrt. Was hat er getan? Er hat einen Engel geschickt, zu lesen wir beim Evangelisten Lukas, der ihn gestärkt hat. Wie oft beten wir, Herr, erspar uns die Situation, wir müssen aber doch hinein. Wissen wir, ob Gott uns dann nicht die Kraft gegeben hat, das durchzuhalten? Ist das nicht auch eine Gebetserhörung? Warum meinen wir immer genau wissen zu müssen, wie Gott uns zu helfen hat? Könnte Beten nicht auch so ausschauen, dass man sagt, lieber Gott, gib mir einfach Kraft, diese Situation durchzustehen? Im Letzten hat ihn Gott natürlich dann überreich erhört, mehr als er es je zu wünschen gewagt hätte, als wir es uns zu wünschen wagen. Denn er wurde ja in die Herrlichkeit der Auferstehung eingeführt wie kein anderer. Er ist der Menschensohn, der die ganze Menschheit richten wird und der auch uns eine ewige Herrlichkeit schenkt. Das ist die dritte Bitte, die dritte Dimension dieser Erhörung des Gebetes Christi in Gethsemane. Und das führt der Papst mit schönen Worten so aus. Vom Kreuz her kommt neues Leben auf die Menschen zu. Am Kreuz wird Jesus zum Quell des Lebens für sich und für alle. Am Kreuz wird der Tod besiegt. Die Erhörung Jesu, also seines Schreiens und Betens, betrifft die Menschheit als Ganze. Sein Gehorsam wird Leben für alle. Und so schließt denn auch sinngemäß dieser Abschnitt des Hebräerbriefes mit den Worten, er ist für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. 5,9 folgende im Hebräerbrief. Erhörung also überreich, aber vielleicht anders als er, als wir es uns im Augenblick manchmal vorstellen. 7. Kapitel, der Prozess Jesu. Nach dem Bericht aller vier Evangelien endet das nächtliche Beten Jesu damit, dass unter Führung von Judas eine der Tempelbehörde unterstehende bewaffnete Truppe kam und Jesus verhaftete. Die Jünger blieben unbehelligt. Wie kam es zu dieser offensichtlich von der Tempelbehörde, letztlich vom hohen Priester Kaiaphas, angeordneten Verhaftung? Wie kam es zur Überstellung Jesu an das Gericht des römischen Statthalters Pilatus und zur Verurteilung? Die Evangelisten gestatten uns, auf dem Weg zum rechtskräftigen Todesurteil drei Etappen zu unterscheiden. Die Ratsversammlung im Haus des Kaiaphas, das Verhör Jesu vor dem Synedrium und schließlich der Prozess von Pilatus und vor ihm. Das sind also die drei Etappen des Weges, den der Papst jetzt gehen möchte und den wir auch miteinander gehen. Die Vorberatung im Synedrium. Das Auftreten Jesu und die sich um ihn bildende Bewegung hatten offensichtlich die Tempelbehörde zunächst wenig interessiert. Es schien eher eine provinzielle Angelegenheit zu sein. Eine der vielen Bewegungen, die gelegentlich in Galiläa entstanden, aber die kein großes Aufhebens wert waren. Allerdings änderte sich die Situation mit dem Palmsonntag. Morgen feiern wir ihn ja. Vielleicht erinnern Sie sich noch an all das, was ich da ausgeführt habe, oder Sie können es im Papstbuch nochmals nachlesen. Jede einzelne Geste beim Einzug Jesu in Jerusalem ist als messianische zu verstehen. Jesus macht nun keinen Hehl mehr daraus, dass er der Messias ist, beim Zuruf der Kinder, bei der Reinigung des Tempels, bei seinen Worten. Die messianische Huldigung für Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem war verdächtig. Die Tempelreinigung mit dem Deutewort, das Ende des Tempels, das er ankündigt, die grundsätzliche Änderung des Kultes, im Widerspruch zu den von Mose gegebenen Ordnungen, seine Predigten im Tempel, in denen ein enormer Vollmachtsanspruch vernehmbar wurde. Denken Sie nur an die Evangelien der heutigen Tage, wo es immer wieder heißt, dass im Vorwurf der Juden sich Jesus Gott Vater gleich macht. Man hat also durchaus gespürt, welcher enormer Anspruch sich hier vernehmbar macht. All diese Äußerungen schienen den Monotheismus Israels in Frage zu stellen. Die Wunder, die er tat, der wachsende Zustrom des Volkes zu ihm, das waren Vorgänge, die nicht mehr ignoriert werden durften. In den Tagen um das Paschafest, in denen die Stadt mit Pilgern überfüllt war und mit messianischen Hoffnungen leicht zu politischem Dynamit werden konnten, musste die Tempelbehörde ihre Verantwortung wahrnehmen und zuallererst sich Klarheit darüber verschaffen, was von dem Ganzen zu halten war und wie dann darauf zu reagieren sei. Von Flavius Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, wissen wir, dass im Jahr 70, im Frühjahr, im Herbst haben dann die Römer Jerusalem niedergebrannt, zerstört, ungefähr 250.000 Lämmer zum Paschafest geschlachtet worden sind. Ein Lamm kann natürlich nicht von einer Person allein gegessen werden, da braucht es mindestens ja, 4, 5 Leute und die werden dann richtig satt davon. Also man kann sicher davon ausgehen, dass über 1 Million Leute nach Jerusalem gekommen sind. Da ging also echt was ab. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass da einer dann auftritt und behauptet, er sei der Messias, da ist schon Sprengstoff da. Da muss die Tempelbehörde sozusagen reagieren. Nur Johannes berichtet über eine Sitzung des Synedriums, das der Meinungsbildung und der Beschlussfassung über den Fall Jesus dienen sollte. Er datiert sie vor dem Palmsonntag und sieht als ihren direkten Anlass die Volksbewegung, die im Anschluss an die Erweckung des Lazarus entstanden war. Der Papst meint dann, dass die Verhaftung in der Nacht von Gethsemane ohne eine solche vorgängige Beschlussfassung undenkbar gewesen sei. Johannes hat hier wiederum eine historische Erinnerung bewahrt. Es wird ja immer wieder behauptet, dass das Johannesevangelium sehr theologisch argumentieren würde und an der Historie vorbeigehen würde. Das entspricht nicht den Fakten. Nach Johannes sind die hohen Priester und Pharisäer miteinander versammelt. Ihre gemeinsame Befürchtung lautet, er zitiert dann Johannes 11,48, es werden die Römer kommen und diesen Ort, das heißt den Tempel, die heilige Stätte der Gottesverehrung, und das Volk wegnehmen. Man ist versucht zu sagen, das Motiv zum Vorgehen gegen Jesus sei eine politische Sorge gewesen, in der sie von unterschiedlichen Ausgangspunkten her die Priesteraristokratie und die Pharisäer begegneten, sie kamen hier zusammen. Mit dieser politischen Betrachtung von Jesu Gestalt ist aber natürlich sein Eigentliches und Neues verkannt worden. Und in der Tat, Jesus hat mit seiner Verkündigung eine Lösung des Religiösen aus dem Politischen vollzogen, welche die Welt verändert hat und die wirklich zum Wesen seines neuen Weges gehört. Soweit jetzt die Äußerung des Papstes. Wir werden in den nächsten Tagen damit weiter fortfahren. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Segne und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.